Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Konflikt. Heute sprechen wir über das Programm Nachbarschaftsmediation des Österreichischen Friedenszentrums. Wir sehen uns an, wie Konfliktarbeit im Wohnbereich funktioniert und welche neuen Erkenntnisse für die Forschung daraus gewonnen werden konnten. Wir sind Tina Gangoli-Madl. Ich bin Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit am Österreichischen Friedenszentrum.
Ich bin Wolfgang Weilharter. Ich bin Projektmanager am Österreichischen Friedenszentrum für kommunale Friedens- und Konfliktarbeit.
Ich bin die Lisa Pertl und bin seit ca. 2008 am Institut in der Friedenspädagogik tätig, unterrichte zum Thema Konflikt und friedliche Konfliktlösung, bin zudem auch selbstständig im Bereich Coaching, Mediation und Training, habe da viel Erfahrung mit Mediationen im interkulturellen Bereich, sprich Flüchtlingsbereich. Und ja, heute sitze ich da, weil wir seit neuestem dieses Nachbarschaftsprojekt haben.
Und du bist auch Teil des Mediatorenteams, das in unserem Projekt Nachbarschaftskonflikte im ganzen Burgenland bearbeitet.
Ja, Wolfgang, erzähl uns doch einmal, welche Rolle die Nachbarschaftsmediation am ACB hat, also am Österreichischen Friedenszentrum.
Jawohl. Es begann vor über 3 Jahren, als die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft sich dafür interessierte, Mediationen für ihre Mieterinnen und Mieter anzubieten. So sind wir mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft ins Gespräch gekommen. Wir haben dann einmal ein paar erste Mediationen durchgeführt und daraus hat sich dann die Idee ergeben, das Ganze zu professionalisieren. Und so haben sich dann zusammengeschlossen eben die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, die Hochschule Burgenland, vormals Fachhochschule, und wir, das Österreichische Friedenszentrum, um ein Forschungsprojekt zu Konflikten im Wohnungsbereich und zur Bearbeitung dieser Konflikte durchzuführen. Indem wir eine Förderung bekommen haben, eine sogenannte EFRE-Förderung, das ist ein EU-Geld, das wir bei der Wirtschaftsagentur eingereicht und von der Wirtschaftsagentur dann auch zugesprochen bekommen haben, war es möglich, dieses Projekt ab April 2023 durchzuführen. Und so schaut es jetzt in der Praxis aus. Wenn bei der OSG ein Fall, ein Konflikt gemeldet wird, in der Regel meldet sich eine Konfliktpartei und beschwert sich. Dann beurteilt der Hausverwalter oder die Hausverwalterin, ist das ein Fall für die Mediation, und meldet sich bei uns am Friedenszentrum. Dann bespreche ich mit dem Hausverwalter, Hausverwalterin den Fall. Wir machen ein Clearing. Wenn sich herausstellt, ja, dieser Fall ist geeignet, dann ersuche ich einen Mediator oder eine Mediatorin aus unserem Mediatorenteam, diesen Fall zu übernehmen. Diese Fälle sind dann das Rohmaterial für die Forschung. Auf diese Weise haben wir seit April 2023 34 Fälle bearbeitet. Das sind rund 250 Stunden. Also man sieht, es ist ein ansehnliches Volumen, das hier an Konfliktarbeit geleistet wurde.
Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen, was Mediation überhaupt ist, wo sie angewendet wird und wie Mediatoren und Mediatorinnen bei Nachbarschaftskonflikten vorgehen?
Mediation spielt im Westen etwa seit Mitte der 60er Jahre eine Rolle. Da hat es in den USA und in Australien begonnen, in Österreich seit Ende der 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre. Und hat sich doch zu einem sehr interessanten Bereich entwickelt. Es gibt verschiedene Gebiete, in denen Mediationen angewendet werden. Die Wirtschaftsmediation, die Schulmediation, die sogenannte Familien- und auch Trennungsmediation. Sehr wichtig der außergerichtliche Tatausgleich, jetzt heißt er nur noch Tatausgleich, und die Nachbarschaftsmediation. Nachbarschaftsmediation, das bei uns am Friedenszentrum eine wichtige Rolle spielt. Hier ist es in der Praxis so, dass es vor allem dort stattfindet, wo große Vermieter sind. Hier im Burgenland die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, in Wien zum Beispiel die Genossenschaft Sozialbau oder auch die Verwaltung der Gemeindebauten bei Wiener Wohnen, wo es eine eigene Organisation gibt, die Gemeinwesenarbeit und Mediation durchführt. Diese Organisation heißt Wohnpartner. Diese Mediationen, gerade im Nachbarschaftsbereich, haben eigene Merkmale. Es kann also sein, wie es bei Mediationen üblich ist, dass die Konfliktparteien gemeinsam mit dem Mediator oder Mediatorin an einem Tisch sitzen. Es kann aber auch sein, dass sich relativ viel als Pendelmediation abspielt. Also, das heißt in der Praxis eine telefonische Pendelmediation, wo der Mediator oder die Mediatorin die Botschaften der verschiedenen Seiten zunächst einmal in einer ersten Phase telefonisch hin und her transportiert. Ich würde sagen, das sind fürs Erste einmal die wichtigsten Kennzeichen von Mediation und vor allem von Nachbarschaftsmediation, wie sie derzeit in Österreich praktiziert wird.
Lisa, du hast ja einige Mediationen begleitet im Rahmen des Projekts. Könntest du uns ein paar Beispiele geben für so typische Konflikte, die im Rahmen der Nachbarschaftsmediation bearbeitet werden?
Ja, da gibt es eine Vielzahl. Ein paar sind halt immer wiederkehrend und wiederholen sich. Und ein paar davon sind Lärmbelästigung verschiedener Art, sei es unterschiedlicher Tagesrhythmus, Lebensrhythmus, Kinder, keine Kinder, sogar wie Personen gehen, vor allem wenn sie oberhalb wohnen, ob sie trampeln oder nicht trampeln. Kochen kann ein Thema sein, wenn das Schnitzelklopfen zu einer Uhrzeit stattfindet, was andere nicht nachvollziehen können. Die Parkplatznutzung, wie viele Parkplätze hat, wer tauscht untereinander, wird das klar kommuniziert, wissen alle Bescheid, ja oder nein. So entstehen wahnsinnig viele Missverständnisse. Ja, die Gartennutzung kann unter Umständen ein Thema sein, vor allem wenn Haustiere vorhanden sind. Hält sich die Katze an die Grenzen, ja oder nein? Bellt der Hund zu Zeiten, wo er bellen darf? Ja, und so weiter. Es gibt Konflikte, die teilweise schon über 30 Jahre anhalten, wo man im Normalfall vielleicht sagt, ist nicht mehr mediierbar. Da haben wir tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung auch gemacht, dass wir da schon Erfolge erzielen konnten oder vor allem die Medianten.
Du hast eine erfolgreiche Mediation geleitet, die wir jetzt heute da ein bisschen hervorheben wollen. Von den Konfliktparteien werden wir später noch was hören. Was ist jetzt aus deiner Sicht, nach deiner Erfahrung, hilfreich in einer Mediation? Also was sind die Grundvoraussetzungen?
Ja, also eine Grundvoraussetzung ist einmal, dass es freiwillig ist. Ja, also ich kann ja niemanden nötigen, dass er zu einer Mediation geht. Und um diese Freiwilligkeit zu bewirken, gilt es einmal, Vertrauen aufzubauen zu den jeweiligen Personen. Das kann Zeit und Geduld benötigen und die muss man einfach einbauen. Ich als Mediator bin ihnen unbekannt. Viele wissen nicht, was eine Mediation ist. Also da muss eine ordentliche Aufklärung stattfinden. Ihnen auch die Angst nehmen, dass das irgendwelche Negativkonsequenzen haben könnte und auch garantieren, dass wir eine neutrale Position einnehmen. Und in der Fall von Nachbarschaftsmediation, so wie wir sie jetzt haben, natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Hausverwaltung, mit dem Institut, also jetzt der OSG. Und in der Mediation selber, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir uns bewegen können, wo Wertschätzungen im Vordergrund stehen. Das heißt, es gibt Regeln, an die sich alle halten.
Und wo du als Mediatorin darauf achtest, dass genau. Die Regeln auch immer wieder neu eingehalten werden.
Genau. Es ist auch Ziel der Mediation, dass keiner Gesichtsverlust erleidet und dass wir stets lösungsorientiert unterwegs sind. Dass man natürlich anhört, was ist passiert, was liegt dem Ganzen zugrunde. Nur, was machen wir damit? Wie ist die Haltung, dass man da immer hinschaut, wie stehen wir zu der jeweiligen Situation? Ziehen wir alle am selben Strang? Stehen wir am selben Ort oder müssen wir wieder kurz zurückgehen und schauen und nachkorrigieren. Wichtig ist, dass man sich gegenseitig ernst nimmt. Und wenn eine Störung da ist, und sei es bei mir als Mediatorin, denke ich, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man auch da reflektiert und sagt, okay, auch die Situation ernst nimmt, die Kritik ernst nimmt und da Gespräche führt, um dieses zu klären, weil sonst verliert man die Medianten.
Mhm. Ja. Wir haben mit zwei Personen gesprochen, die an einer Mediation teilgenommen haben, die von Lisa geleitet wurde. Hören wir uns einmal an, was Frau Hies und Frau Koller erzählen, was ihnen in der Mediation geholfen hat. Sie leben in einem neuen Parteienhaus. Zuerst ist Frau Koller zu hören. Sie ist pensionierte Bankangestellte.
Für mich war hilfreich die andere Person wirklich kennenzulernen oder ein bisschen einmal kennenzulernen. weil diese Konflikte haben sich auch daraus ergeben, dass man sich eigentlich nicht gekannt hat und sehr viele Vorurteile, Vorverurteilungen stattgefunden haben. Ich muss sagen, dass ich mich auch bei manchen Dingen habe mitreißen lassen. Also wenn es um Vorverurteilungen oder Vorurteile gegangen ist, was ich dann nachher eigentlich erst erkannt habe. Und in der Mediation lernt man dann erst den anderen Menschen kennen und eine andere Seite besser kennen sozusagen. Und das war sehr wichtig für mich, weil dann kann man mit dem ganzen Konflikt eigentlich viel besser umgehen. Und ja, im Gespräch dann haben wir dann auch vieles ausgeräumt. Also ich habe das so gesehen, dass wir beide vielleicht, ich will es jetzt nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, aber Handlungen gesetzt haben, die für den anderen undurchschaubar waren, nicht sehr positiv waren, und das konnten wir im Gespräch dann ausräumen. Und wir haben, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen, den Willen gezeigt, das auch zu machen und nicht ständig dann darauf herumzureiten, was eben vorgefallen ist. Also es ist zur Sprache gekommen und durch Toleranz oder durch Entgegenkommen haben wir das dann ausräumen können.
Als nächstes hören wir Frau Hies dazu, was ihr in der Mediation geholfen hat. Sie ist pensionierte Mitarbeiterin einer Steuerberatungskanzlei.
Geholfen hat insofern zumindest also auch die Hoffnung darauf, mit den Leuten, wo sonst kein Gespräch möglich war, dort unter Anleitung einer Mediatorin einmal überhaupt die Kommentare des anderen anzuhören, der anderen. Das ist natürlich hilfreich, weil das ist im vorherigen Verhalten zueinander überhaupt nie zur Sprache gekommen. Mangels Gelegenheit. Damit überhaupt der oder die andere gewusst hat, was mein Anliegen ist. Weil das ist im normalen täglichen Gebrauch nie zur Sprache gekommen, weil das eben nur hingeworfene Bemerkungen waren untereinander. Ja? Also es ist ein ganzer Satz, war egal, mit jemandem zu sagen, pass auf, ich mache das deshalb, weil. Das war nicht möglich. Ja? Und das war natürlich im Zuge des Mediationsgesprächs endlich mit Pause, jetzt lassen Sie einmal die Dame sprechen und jetzt hören Sie einmal zu. Dann wurde zumindest also gegenseitig gesagt oder auch Vorwürfe gemacht teilweise, und man konnte die auch dann eruieren, wo das herkommt, diese Vorwürfe. Ja, es ist natürlich auch in einem gemeinsamen Wohnhaus quasi fast wie eine Zwangsgemeinschaft. Sie können sich Ihre Mitmieter nicht aussuchen. Sie kommen dort hinein und sind guten Mutes und das kann auch daneben gehen. Ja. Also, es ist eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, wo man sich die einzelnen Teile nicht aussuchen kann. Wo man versucht, mit denen auszukommen oder irgendwann einmal den sprichwörtlichen Hut drauf haut und sagt, jetzt ist mir wurscht, was die anderen denken über mich. Mach weiter wie bisher. Habe ich mein Leben gemacht. Ja. Also, das ist etwas, wo natürlich auch die anderen, in diesem Haus sind eben nur 9 Wohnungen, wo auch die anderen damit auskommen müssen, dass da jemand neu dazukommt, der vielleicht nicht in das vorherrschende Klischee passt. Ja? Der vielleicht ein bisschen anders ist als das, was man gewohnt ist oder was man was man haben möchte.
Dann haben wir die beiden Damen auch gefragt, ob sie jemand anderen zu einer Mediation raten würden und mit welcher Haltung man in eine Mediation gehen sollte. Frau Koller dazu, ob sie jemand anderen raten würde, der in einer ähnlichen Situation wie sie war, eine Mediation zu machen.
Also ich würde jedem zu so etwas raten. Und aus der Erfahrung im Berufsleben habe ich öfter Konflikte gesehen und auch selbst erlebt, was natürlich ganz selbstverständlich ist, finde ich, weil es menschelt halt überall, sage ich einmal. Und ich glaube, dass manche Menschen halt nicht gewohnt sind, über so etwas zu sprechen. Und also in meinem Berufsleben hätte ich mir das öfter gewünscht, dass wir sowas gehabt hätten, weil es hat immer wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben, wenn banale Sachen. Ich muss immer bei mir anfangen, weil an anderen würde ich schlecht ändern. Ich muss schauen, wie gehe ich an die Sache heran, wo will ich hin, will ich jetzt mit dem schauen, dass ich wirklich dann eine gute Basis habe. Das muss mir klar sein, nicht? Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, man weiß ja selber nicht, wenn ich was sage, wie kommt das beim anderen an? Ich habe das auch in unserem Gespräch gesagt, der Ton macht die Musik und ich löse ja mit dem, was ich sage, beim anderen was aus. Und das weiß ich oft nicht. Und daraus resultieren dann Missverständnisse, die ausgesprochen gehören, wobei ich glaube, dass nicht jeder das so auf den Punkt bringen kann. Es ist immer, man muss immer zwischen den Zeilen oft lesen und ja, wie habe ich denn jetzt gekränkt oder was habe ich jetzt gemacht? Ja, also da muss man immer im Gespräch bleiben und es sind die Kleinigkeiten. Man darf sich jetzt keine großen Schritte erwarten, es ist oft wirklich dann in kleinen Schritten kann ich dann irgendeine Lösung finden. Also das wäre mein Ratschlag an die andere Person.
Frau Hies dazu, mit welcher Haltung man in eine Mediation hineingehen sollte.
Mit der Einstellung, ich bin neugierig, ich horche mir das einmal an, vielleicht löst es im Gespräch auch etwas aus, da könnte ich ja dieses oder jenes anbringen, was mir am Herzen liegt, das kann ich machen. Also deshalb würde ich es eben auf jeden Fall empfehlen, die Einstellung sei neugierig, was auf dich zukommt. Und mit dem Hintergrundwissen, du kannst jederzeit den Schlussstrich ziehen und sagen, das ist mir zu viel, das halte ich nicht aus. Wenn ich jetzt ein zarter, beseiteter Mensch bin, dass ich sage, ich halte das nervlich nicht mehr aus, was da auf mich zukommt. Dann kann man das abbrechen, eventuell später wieder aufnehmen, das Ganze. Aber ich würde es schon empfehlen. Es war auch für mich das erste Mal, ich habe auch überhaupt nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ja? Das ist ja doch ein Rest, aber es ist ja doch was Positives auch hängen geblieben. Es war ja nicht nur so. Und eben mit der Einschränkung, dass man nie weiß, wie sich die anderen Gesprächsteilnehmer diesen Problemen gegenüber verhalten. Ob die in ihrer Meinung festgefahren sind und eigentlich nur das Notwendigste in so einem Gespräch von sich geben oder ob die bereit sind zu sagen, ich war ja dieser Meinung, weil. Und dann kommt das heraus, was die Frau Koller angesprochen hat, ja gar kein Hintergrundwissen vorhanden war, mangels Interesse. Mhm. Man könnte ja auch jemanden fragen, Sie sind jetzt neu da, wie geht es Ihnen, was haben Sie vorher gemacht, oder dass man ein bisschen ins Gespräch kommt. Mhm. Wenn dieses Interesse nicht da ist, kann man natürlich auch kein Hintergrundwissen haben.
Also in diesem konkreten Fall war das Engagement von Herrn Laschober von großer Bedeutung.
Herr Laschober ist der Hausverwalter von diesem Mehrparteienhaus.
Genau.
Ich möchte auch noch nachtragen, man schaut gerne auf Nachbarschaftskonflikte herunter und beurteilt sie vielleicht als kindisch oder als wenig wichtig. Aber Nachbarschaftskonflikte können das Leben wirklich schwer machen. Es sind persönliche Konflikte. Die Ursachen, wie Lärm, wie Kinderlärm und so weiter, haben schlussendlich sehr viel mit Respekt und miteinander respektieren zu tun. Und wenn es in Nachbarschaftskonflikten zu einer Lösung kommt, dann ist es für die Konfliktparteien eine echte, richtige Erleichterung für ihr Leben.
Mediationen werden im Moment von der Hochschule Burgenland wissenschaftlich begleitet. Wie sieht das aus?
Die Forscherinnen und Forscher der Hochschule führen zunächst einmal Interviews mit allen Beteiligten durch und interpretieren diese Interviews dann im Sinn der Interventionsforschung.
Wann finden die Interviews statt? Finden die vor, nach, während der Mediation statt?
Nicht während der Mediation, sondern in der Regel nach der Mediation. Es kann auch sein, dass einige Interviews zum Beispiel mit Hausverwalterinnen und Hausverwaltern schon vor der Mediation geführt werden. Diese Interviews werden also zunächst mit den direkten Beteiligten geführt. Das sind die Konfliktparteien in den Wohnhausanlagen, das sind die Mediatorinnen und die Mediatoren und das sind die Hausverwalter. Ich kann sagen, wir sind stolz darauf, dass wir relativ viele Interviews mit Konfliktparteien führen durften. In der Mediationsforschung sind die Interviews mit den Konfliktparteien der wunde Punkt, weil natürlich Menschen oft es ablehnen, über ihren Konflikt mit jemandem zu sprechen. Auch wenn, bitte, das möchte ich sehr stark betonen, natürlich vollkommene Anonymität bei den Interviews garantiert wird. Es wird aber nicht nur mit den direkten Konfliktparteien gesprochen, sondern auch mit dem Umfeld. Das kann sein mit sozialarbeiterischen Einrichtungen, mit der Kommunalpolitik, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Gemeinderätinnen, weil gerade am Land kommen Nachbarschaftskonflikte in der Kommunalpolitik heraus. Es wurden Interviews geführt mit der Polizei, mit der Justiz und mit der Verwaltung. Zusätzlich zu diesen Interviews gibt es Stakeholder-Workshops mit bestimmten Gruppen. Da werden Gruppen Fragen vorgelegt, die die Gruppen beantworten und diskutieren. Und diese Antworten sind wieder neues Datenmaterial, das die Forschung dann für sich verwendet. Am Ende wird dann ein Endbericht herauskommen, der Empfehlungen enthalten wird.
Und kann man jetzt schon über erste Ergebnisse sprechen?
Die Ergebnisse werden am 26. März um 10 Uhr hier auf der Friedensburg in Schleining präsentiert, wozu ich alle Hörerinnen und Hörer herzlich einladen möchte und einladen kann. So viel kann ich bereits sagen, die Erarbeitung eines sogenannten Tools spielt eine Rolle in der Forschung. Das bedeutet, derzeit haben wir einen bestimmten Ablauf, in dem die Mediationen organisiert und durchgeführt werden. Und dieser Ablauf wird von der Forschung evaluiert und dafür werden dann Vorschläge gemacht, also entweder Bestätigung, so wie es jetzt läuft, ist es gut, oder das könnte noch verbessert werden.
Abschließend würde ich jetzt gerne noch wissen, welche Schlüsse können für Mediation und Konfliktarbeit, also auch außerhalb des Nachbarschaftsbereichs, gezogen werden?
Bei uns im Forschungsprojekt hat sich herausgestellt, dass der Punkt Konfliktparteien an einen Tisch bringen eine wichtige Rolle spielt. Das ist ein hochinteressantes Thema, wie ich meine, denn in der Mediationstheorie gibt es verschiedene Schulen zu diesem Punkt. Es gibt diejenigen, die sagen, ein Mediator oder eine Mediatorin soll Konfliktparteien nicht sie an einen Tisch bringen. Warum nicht? Um nicht in einen Konflikt hineingezogen zu werden. Wir machen aber die Erfahrung, dass das schon Teil der Mediation sein soll und dass es Möglichkeiten gibt für die Mediatorin und für den Mediator, sich dennoch aus dem Konflikt herauszuhalten und die Autonomie der Konfliktparteien zu gewährleisten. Ein wichtiges Charakteristikum der Mediation ist ja, dass die Konfliktparteien die Steuermänner und Steuerfrauen ihres eigenen Konfliktes sein sollen. Also, ich glaube, der Punkt, wie bringt man Konfliktparteien an einen Tisch, ist ein hochinteressanter Punkt, der nicht nur für die Nachbarschaftsmediation interessant ist, sondern für alle Formen der Konfliktarbeit bis hin zu politischen Mediationen und Vermittlungsbemühungen. Ein anderer Punkt ist aus meiner Sicht der Umgang mit roten Linien. Rote Linien können und werden immer wieder zu Recht in Mediationen aufgestellt. Menschen sagen bis hierher und nicht weiter. Aber in der Mediation gibt es schon die Möglichkeit, dann über diese roten Linien noch einmal zu sprechen. Was bewegt dich, diese rote Linie aufzustellen? Und da glaube ich, dass wir in der Nachbarschaftsmediation Erfahrungen sammeln, die auch für andere Bereiche der Mediation und wieder für Bereiche, die weit über den kleinräumigen Bereich hinausgehen, interessant sein können. Vielleicht also auch noch die zentrale Frage von Mediationen: Wie entsteht eigentlich gegenseitiges Verständnis? Wie kann es dazu kommen, dass Menschen Gefühle und Bedürfnisse erstens fähig werden zu äußern, vor allem in einer Stresssituation? Wie kommen sie in die Lage, Gefühle und Bedürfnisse der Gegenseite aufzunehmen und wahrzunehmen und zu verdauen und ernst zu nehmen? Ja, also ich glaube, dass wir hier auch in der Mediation Erfahrungen sammeln, die wahrscheinlich und hoffentlich auch für viele andere Bereiche interessant sein werden.
Lisa, welche Schlüsse können aus deiner Sicht gezogen werden? Also welche Schlüsse aus Mediation und Konfliktarbeit, die über den Nachbarschaftsbereich hinausgehen?
Ja, also habe ja die Chance gehabt, Mediationen in vielen verschiedenen Bereichen zu machen und erfahren, wenn die erste Scheu vor dieser Konfliktarbeit, sich dem Konflikt zu stellen, im Grunde genommen kann ich fast sagen, jedes Mal in Dankbarkeit endet, weil Konflikte auf lange Sicht krank machen. Und viele kommen tatsächlich, wenn schon eine rote Linie, wenn wir schon von den roten Linien sprechen, nämlich die persönliche rote Linie, wenn ich es nicht mehr aushalte. Und da sind schon Symptome, die dann entstehen, wo sagen, ich kann nicht mehr arbeiten, habe jetzt auch tatsächlich eine in der Mediation, die sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Alltag schaffen soll, wenn der Konflikt nicht endet. Eine schöne Aussage war mal von einem Medianten oder einem Konfliktcoaching-Fall, der dann gesagt hat, ist das nicht schön, jetzt habe ich einen Hausarzt und eine Hauscoachin, eine, die mich in den Konflikt begleitet. Also mir geht's gut. Und denkt man, dass wir da die Bevölkerung vielleicht ein bisschen mehr sensibilisieren müssen und sagen, es ist keine Schande, über Konflikte offen zu sprechen. Und es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Und mir sagt, okay, die Dankbarkeit, die wir erfahren, spricht für sich.
Dann sage ich vielen Dank an Lisa und Wolfgang. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Und wünschen noch einen schönen Tag.
Dankeschön und danke an dich, Tina.
Danke auch von meiner Seite. Ja.